Was kommt ganz am Schluss eines Filmes? Es ist nicht das Happy End, sondern der Abspann. Und da beim Abspann, da kommen ja ganz viele Namen von Personen, die in einem Film mitgewirkt haben. Und meistens finden wir das nicht so spannend. Also im Kino ist es meistens so, wenn der Abspann kommt, stehen die Leute auf und gehen nach draußen. Nun, einen solchen Abspann finden wir auch in einigen Paulusbriefen, nämlich die sogenannte Grußliste. Und auch da sind wir manchmal so ein bisschen geneigt, das einfach zu überlesen, weil wir finden es ja gar nicht mehr spannend. Aber wenn wir uns mal die Mühe machen, etwas genauer hinzuschauen und diese Namen zu lesen und zu studieren, werden wir auch einige interessante Dinge feststellen. Und genau das wollen wir heute tun. Heute geht es um Kolosser 4, die letzte Predigt dieser Predigtreihe. Und ich lese das Kapitel mit uns. Ich lese ab Vers 2. «Seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns seine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessentwillen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vertreter der Väter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Willen ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Wir wollen heute in dieser Predigt diese Grußliste ein bisschen genauer anschauen. Wir werden einige Personen ein bisschen unter die Lupe nehmen, aber wir werden dann auch sehen, dass das, was Paulus hier in der Grußliste sagt, auch einen Bezug hat zu dem, was er am Anfang von Kapitel 4 sagt und auch zu übrigen Dingen, die wir im Kolosserbrief lesen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit der Abspann. Jetzt möchte ich die Verse 7 bis 8 noch einmal lesen. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treuer Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Die erste Person, die wir anschauen wollen, das ist Tychikus. Tychikus war mit Paulus in Rom. Paulus war in Rom gefangen, als er den Kolosserbrief schrieb. Und er schickte den Tychikus zusammen mit Onesimus nach Kolosse, um ihnen den Brief zu übergeben, den Paulus hier eben geschrieben hat. Aber Tychikus hatte auch noch einen anderen Auftrag, nämlich er sollte einerseits erzählen, wie es Paulus geht, und auf der anderen Seite sollte er ihre Herzen trösten. Und damit wollen wir uns als Erstes ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Das Wort, das hier mit Trösten übersetzt wird, das ist ein Wort, das viele Bedeutungen hat. Es bedeutet nicht nur Trösten, sondern es kann auch bedeuten Ermahnen, Ermutigen, zu Hilfe rufen oder anflehen. Also Tychikos sollte nicht nur trösten, sondern er sollte auch ermutigen, er sollte ermahnen und vieles mehr. Und man kann sich jetzt fragen, ja, was genau sollte denn Paulus jetzt tun? Soll er ermahnen oder soll er ermutigen oder soll er trösten? Nun ist klar, je nach Situation soll Tychikos etwas anderes tun. Es gibt Situationen, da ist Trost dran, es gibt Situationen, da ist Ermahnung dran. Und da kann man sagen, Tychikos hatte eigentlich die Aufgabe, das Richtige in der richtigen Situation zu sagen. Und genau dazu hat Paulus auch am Anfang von Kapitel 4 etwas geschrieben. Wir lesen da in den Versen 5 und 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allzeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Paulus schreibt hier primär, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten sollen, die nicht in der Gemeinde sind. Aber das können wir natürlich auch übertragen auf den Umgang in der Gemeinde. Wir sollen jederzeit wissen, wie wir antworten sollen. Und eine Antwort ist ja immer eine Reaktion auf etwas. Wenn man antworten will, muss man zuerst einmal zuhören. Und genau das soll auch Tychikos machen. Zuerst einmal zuhören. Ja, wie geht's dem Gegenüber? Was beschäftigt ihn? Nur so kann man dann wissen, wie man antworten soll. Jakobus hat in seinem Brief seinen treffenden Satz gesagt. Er hat gesagt, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also zuerst mal zuhören, bevor wir reden. Sonst wissen wir gar nicht, wie wir jetzt richtig reagieren. Aber Paulus sagt dann noch mehr in diesen Versen 5 und 6. Er sagt dann, kauft die rechte Zeit aus. Es gibt im Griechischen zwei Worte, die mit Zeit übersetzt wird. Kairos und Chronos. Chronos, das ist die Zeitdauer. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Wort Chronologie. Kairos dagegen, das ist mehr der Zeitpunkt. Und hier braucht Paulus das Wort Kairos, also kauft den rechten Zeitpunkt aus. Also mit anderen Worten, erwischt den richtigen Zeitpunkt, um etwas zu sagen. Also es geht nicht nur darum, das Richtige in der richtigen Situation zu sagen, sondern es geht auch noch darum, es im richtigen Augenblick zu sagen. Das Zweite, was Paulus auch noch sagt, er sagt, das Wort sei mit Salz gewürzt, voll Gnade. Also unsere Worte sollen nicht fade, nicht belanglos, nicht oberflächlich sein, sondern gehaltvoll. Aber sie sollen auch nicht lieblos sein und hart, sondern voll Gnade. Also wir sollen klare Worte brauchen, aber liebevoll und taktvoll. Und genau so soll Tychikos seine Aufgabe wahrnehmen. Er soll das richtige Wort in der richtigen Situation zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art brauchen. Und das ist klar, das ist nicht einfach. Da braucht es immer wieder auch die Führung des Heiligen Geistes. Da braucht es Gebet, dass uns das gelingt. Und ich denke, auch Tychikos hat dafür gebetet. Und da wird noch etwas anderes deutlich. Wir sollen uns so in der Gemeinde verhalten, aber auch so im Alltag. Paulus sagt ja, verhaltet euch gegenüber denen, die draußen sind, also nicht in der Gemeinde sind. Also das, was wir da gesehen haben, gilt auch gegenüber Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. So, und das, was wir hier bei Tychikos finden, was eben mit den Versen 5 und 6 noch unterstrichen wird, gilt natürlich auch für uns heute. Wir sollen das richtige Wort in der richtigen Situation zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art brauchen. Und dazu wollen wir uns noch ein paar Gedanken machen, was das heißen könnte. Fangen wir mal beim richtigen Wort an. Es ist spannend, dass Paulus dazu noch an einer anderen Stelle etwas gesagt hat. 1. Thessalonicher 5, 14. Da hat er gesagt, wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Also auch da wird deutlich, je nach Situation ist etwas anderes dran. Je nach Situation ist Trost dran oder ein Mann dran oder Annehmen, Tragen dran. Also das kommt auf die Situation drauf an. Es ist klar, je nach Typ Mensch, den wir sind, haben wir vielleicht eher den Hang, das Ermahnende, das Kritisierende zu sehen. Und andere, die haben mehr den Hang zum Trösten, die haben Verständnis für allen und jeden. Beides hat seinen Platz, aber immer in der richtigen Situation. Jetzt ist klar, es gibt so die eindeutigen Situationen, zum Beispiel wenn jemand gestorben ist, oder? Dann ist, glaube ich, allen klar, da braucht es tröstende Worte. Aber dann gibt es auch die weniger eindeutigen. Und ich denke, da braucht es immer wieder Weisheit und Führung des Heiligen Geistes, dass wir merken, was jetzt dran ist. Da braucht es auch Gebet, dass wir fragen, wie kann ich jetzt richtig reagieren? Was sind jetzt die richtigen Worte? Dann kommt es auch auf den richtigen Zeitpunkt drauf an. Das war etwas, was ich am Anfang in unserer Ehe sehr stark lernen musste. Ich habe so ein bisschen den Hang, wenn mich etwas stört, dann sage ich das gerade heraus. Und das kam bei meiner Frau nicht immer so gut an. Und ich musste lernen, eben es richtig im richtigen Augenblick zu sagen. Und ich bin immer noch ein bisschen am Üben. Auch da gibt es sicherlich keine Patentlösung, wie wir das jetzt tun können. Ich möchte einfach zwei Punkte erwähnen, die wichtig sind. Das erste, wenn ich noch von Emotionen geprägt bin, dann ist es wahrscheinlich nicht den richtigen Zeitpunkt, etwas zu sagen. Da ist es vielleicht wichtig, mal ein bisschen zu warten, dass sich mein Gemüt wieder etwas abkühlen kann. Dass ich vielleicht ein bisschen Distanz gewinne, es mal von außen betrachten kann. Vielleicht auch merke, okay, wo habe ich vielleicht auch falsch reagiert oder warum hat der andere so reagiert? Also, wenn noch Emotionen da sind, denke ich, ist oft der falsche Zeitpunkt, um etwas zu sagen. Und dann das Zweite, die Rahmenbedingungen müssen dann auch stimmen, wenn ich etwas sage. Also können wir jetzt wirklich ungestört reden? Hat der andere auch Zeit, dass ich ihm etwas sagen kann? Ich denke, wenn das nicht gegeben ist, wird es auch wieder schwierig, miteinander ein Gespräch zu finden. Und auch da ist klar, wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Und dann soll es eben auch noch auf die richtige Art passieren. Also wir sollen nicht um den heißen Brei herumreden, aber wir sollen auch nicht lieblos einfach dem anderen etwas an den Kopf werfen. So, und genau das braucht es auch im Umgang mit Nichtchristen. Auch da, wir sollen unseren Glauben nicht verstecken. Wir dürfen zu unserem Glauben stehen und trotzdem braucht es manchmal Fingerspitzengefühl, wann ich was wie sage. Und auch da, es gibt Momente, da ist es einfach unpassend, etwas zu sagen. Da verhallen meine Worte einfach. Aber umgekehrt gibt es auch dann die genau richtigen Augenblicke, wo ich eben wirklich etwas sagen soll. Ich habe das mal erlebt, ich habe eine Zeit lang eine Person besucht und so, wie ich das beurteilen konnte, hatte sie keine Beziehung zu Jesus, einfach so von außen betrachtet. Und dann, als ich mal bei ihr zu Besuch war und nach Hause ging, hatte ich den Eindruck, das nächste Mal, wenn du zu ihr gehst, musst du ihr den Heilsweg erklären. Und dieser Eindruck, der kam immer wieder, auch wenn ich für diese Person gebetet habe, hatte ich den Eindruck, das nächste Mal musst du ihr erklären, was Jesus getan hat. Und als ich das nächste Mal bei ihr war, gab es dann auch wirklich eine Möglichkeit, das zu tun und ich konnte ihr den Heilsweg auch erklären. Sie hat sich nicht für Jesus entschieden oder ich konnte es zumindest nicht sehen von außen. Aber was ich merkte, es gab vorher und nachher keinen Moment mehr, wo sie so offen dafür war wie an diesem Tag. Also es gibt so die Momente, da kann uns der Heilige Geist auch zeigen, jetzt ist dran, etwas zu sagen über den Glauben. Auch da, wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes und wir sollen auch beten dafür, dass wir eben das Richtige auf die richtige Art zum richtigen Augenblick sagen können. So, und genau das hat Tychikos gemacht, das war die erste Person, die wir da etwas angeschaut haben. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Person und dazu lese ich nochmal den Vers 10 aus Kolosser 4. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Die zweite Person, die wir anschauen wollen, das ist Markus. Und diesen Markus oder auch Johannes Markus, wie er genannt wird, kennen wir aus der Apostelgeschichte. Wir wissen von ihm, er ging zusammen mit Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise, aber kurz nach Zypern ist dieser Johannes Markus wieder umgekehrt zurück nach Antiochia. Als dann Paulus und Barnabas auf die zweite Missionsreise aufbrechen wollten, da wollte Barnabas den Johannes Markus wieder mitnehmen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 15, ab Vers 36. Dort heißt es, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Es kam da also zum Bruch zwischen Paulus und Barnabas und Johannes Markus. Barnabas nahm den Johannes Markus mit, sie zogen nach Zypern. Paulus ging mit Silas in die Gemeinden in Kleinasien. So inzwischen sind einige Jahre vergangen und offenbar war dieser Johannes Markus bei Paulus. Die beiden haben miteinander gearbeitet. Und es kommt noch besser, im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus über diesen Markus, er ist mir nützlich zum Dienst. Und von diesem Markus stammt auch das Markus-Evangelium. Und da wird etwas deutlich, Markus und Paulus haben sich versöhnt. Ja, es kam zum Bruch, es kam zum Streit, aber es gab Versöhnung. Und da hat Paulus das vorgelebt, was er vorher im Brief geschrieben hat. Ich habe das als Einführung zum Abendmahl schon gelesen. Ich lese es nochmal. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Paulus war sanftmütig, er war geduldig, er war barmherzig mit Paulus, mit Markus. Und deshalb gab es Versöhnung zwischen diesen beiden. Und da sehen wir etwas ganz Wichtiges im zwischenmenschlichen Bereich, was auch für uns wichtig ist. Egal, ob in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, mit Freunden. Ja, meine Mitmenschen machen Fehler. Sie verletzen mich, sie kränken mich, sie behandeln mich nicht richtig. Das alles kann ich erleben, ja. Aber das muss nicht so bleiben. Wenn es zum Bruch kommt in einer Beziehung, dann muss das nicht so bleiben. Es kann Versöhnung geben. Aber damit Versöhnung möglich ist, müssen wir eben genau das leben, was eben Paulus in Kolosser 3, Vers 12 gesagt hat. Wir müssen geduldig sein. Wir müssen barmherzig sein mit anderen. Nur so zum Sagen, bei Markus und Paulus, es vergingen 10 Jahre, bis Paulus das hier im Kolosserbrief geschrieben hat. Also es braucht manchmal Geduld, es braucht manchmal Zeit, bis eine Beziehung wieder so ist, wie sie vorher mal war. Aber wenn wir barmherzig sind, dann sollte das unser Ziel sein, dass es Versöhnung geben kann. Natürlich heißt Geduld dann nicht einfach so, und jetzt warte ich, bis der andere auf mich zukommt. Das hat nichts mit Geduld zu tun. Geduld heißt auch, Gott geht seinen Weg mit mir und mit dem anderen. Er verändert den anderen, aber auch mich. Und vielleicht braucht es auch bei mir Veränderung, dass es wieder Versöhnung geben kann. Und da haben wir auch einen Bezug zur letzten Predigt, die ich gehalten habe, Kolosser 2. Da haben wir gesehen, dass wir in Jesus gewurzelt und gegründet sind, dass wir mit ihm verbunden sind. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann erleben wir genau das, was Paulus hier schreibt. Wir erleben die Barmherzigkeit von Jesus. Wir erleben seine Geduld mit uns. Aber darum braucht es auch diese bewusste Entscheidung, ja, ich will mit Jesus verwurzelt sein, ich will in ihm gegründet sein. Und es ist auch wichtig, dass ich einsehe, ja, ich brauche diese Gnade, diese Barmherzigkeit von Gott, weil ich eben immer wieder versage. Und wenn ich das einsehe, dann werde ich auch Jesus bitten, bitte vergib mir. Vergib mir auch, wo ich eben nicht barmherzig war mit anderen, wo ich keine Geduld hatte, wo ich nicht sanftmütig war. Genau dafür ist Jesus gestorben am Kreuz, um mir das vergeben zu können. Und wenn ich Jesus einlade in mein Leben und sage, ich will mit dir leben, verändere du mein Leben, dann erlebe ich diese Geduld, diese Barmherzigkeit von Jesus immer wieder neu. Und genau das kann mir helfen, sie eben auch zu leben. Und es kann mir helfen, dass es Versöhnung geben kann, wo es zum Bruch kam in einer Beziehung. Genauso wie es Markus und Paulus auch getan haben. So, als nächstes wollen wir nun drei Personen miteinander anschauen. Ich lese Verse 10 und 11. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit den Beinamen Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Wir merken, hier werden drei Mitarbeiter erwähnt. Aristarch, dann Markus, den wir eben ein bisschen genauer angeschaut haben, und Jesus Justus. Wir wollen hier diese Person nicht einzeln anschauen, sondern wir wollen sehen, was Paulus über sie insgesamt sagt. Er sagt, sie sind aus der Beschneidung. Also das heißt, es waren gebürtige Juden, die sich für Jesus entschieden haben. Das ist an sich noch nichts Spezielles. Aber dann kommt ein Nachsatz von Paulus, er sagt nämlich, diese drei sind die einzigen Mitarbeiter von mir, welche eben gebürtige Juden sind. Und da sehen wir etwas, was Paulus eben immer wieder erlebt hat in seinem Dienst. Er hat immer wieder erlebt, dass eben gerade unter seinen Volksgenossen eine Ablehnung da war gegenüber dem Evangelium. Und er hat sehr darunter gelitten, dass das so ist. Er erwähnt das auch in einigen Briefen, dass er darunter leidet, dass so wenige Jesus annehmen. Und das ist auch ein Grund, warum es dann nur drei Mitarbeiter gab für Paulus. Weil sich nur wenige entschieden haben, gab es auch nur wenige Mitarbeiter. Und das war eine Not für Paulus. Und da merken wir auch noch etwas anderes. Vielleicht haben wir manchmal das Bild von Paulus, wenn der irgendwo gepredigt hat, dann sind die Menschen in Massen zu Jesus gekommen. Und natürlich, Paulus hat das auch erlebt. Aber Paulus hat auch erlebt, wie Türen verschlossen waren. Wie Menschen eben nicht Jesus angenommen haben. Wie seine Botschaft auf Widerstand und auf kein offenes Herz stieß. Und in dem Licht können wir die Aufforderung im Vers 3 sehen, in Kolosser 4. Er sagt da, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Türe für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Er fordert hier also die Kolosser auf, betet dafür, dass sich eine Tür mir öffnet für das Evangelium. Wir werden uns nachher noch ausführlicher mit dem Gebet beschäftigen. Aber was wir hier sehen, Paulus brauchte Menschen, die für ihn gebetet haben. Die eben dafür gebetet haben, dass eine Tür aufgeht für das Evangelium. Und wenn wir eben sehen, wie viele Menschen, die auch Israeliten waren, Jesus nicht angenommen haben, umso dringlicher wird auch diese Bitte von Paulus. Und so sehen wir hier auf der einen Seite eine Not von Paulus und wir sehen, wie er auf diese Not reagiert hat. Die Not war, dass viele Israeliten Jesus nicht annahmen und er hat darauf reagiert mit Gebet und indem er andere aufgefordert hat, doch auch dafür zu beten. Und ich möchte uns zuerst einmal fragen, ja, ist das für uns auch eine Not? Ist es eine Not für uns, dass es auch heute Menschen gibt, die ihr Herz verschließen gegenüber dem Evangelium? Oder habe ich mich irgendwie daran gewöhnt? Habe ich vielleicht auch ein bisschen resigniert, weil ich schon zu oft erlebt habe, dass eben die Türen verschlossen waren? Ich denke, wenn wir sehen, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, das haben wir in der letzten Predigt gesehen, wenn wir sehen, wie beschenkt wir von Jesus sind, dann wird es uns nicht einfach egal sein, dann wird es uns auch eine Not sein, dass Menschen ihre Herzen verschließen. Aber dann sehen wir auch, wie Paulus dieser Not begegnet ist. Paulus kommt hier nicht mit Druck und du musst noch mehr, sondern er sagt, betet. Und ich denke, das ist auch die Reaktion bei uns, wenn wir irgendwo verschlossene Türen erleben, sei es bei unseren Freunden, Kollegen, in der Familie. Die richtige Reaktion ist Gebet, dass wir anfangen zu beten für offene Türen. Und wir müssen nicht nur selber beten, sondern wir können andere mit ins Boot nehmen. Vielleicht im Hauskreis, in der Kleingruppe sagen, hey, ich erlebe da eine verschlossene Tür. Bitte bete für mich, dass ich diese Tür öffnen kann. Das ist die richtige Reaktion auf diese Not. Jetzt kommen wir noch zu einer letzten Person, die wir anschauen wollen. Das ist Epaphras. Dazu Verse 12 und 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesus, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt in allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Zuerst sagt Paulus, Epaphras ist einer von euch. Also das heisst, Epaphras kam offenbar von Kolosse. Er war der Gemeinde bekannt. Und von ihm sagt Paulus jetzt, er ringt für euch im Gebet. Also Epaphras hat für die Gemeinde gebetet. Und er hat das nicht nur so ab und zu mal getan, so ein Stoßgebet zu Gott, sondern er hat darum gerungen. Immer wieder hat er gebetet für die Gemeinde. Und es steht auch, für was er gebetet hat, dass sie feststehen und dass sie vollkommen werden, überzeugt, dass Gottes Wille gut ist. Jetzt könnte man das ein bisschen falsch verstehen. Wenn hier von vollkommen die Rede ist, dann meint das nicht, dass die Christen in Kolosse perfekt werden sollen, fehlerfrei. Das könnte man ja so verstehen. Paulus braucht für das Wort vollkommen zwei verschiedene Begriffe. Das eine, das braucht er nur in Bezug auf die Ewigkeit. Und da werden wir wirklich vollkommen sein und auch alles um uns wird vollkommen sein. Aber das Wort, das er hier braucht, das ist schwächer. Und es meint eben, dass die Christen in Kolosse immer mehr gefestigt sind, in Jesus immer mehr gewurzelt sind, in ihm. Also es meint nicht, dass sie perfekt werden, sondern dass sie immer mehr gewurzelt sind in Jesus. Und es ist klar, das wird sich dann auch auswirken aufs Leben, wie sie leben, das wird gegen außen sichtbar werden. Aber er hat nicht den Anspruch, dass sie perfekt werden. So, das war also das Gebetsanliegen von Epaphras. Er hat immer wieder gebetet für sie. Und auch da haben wir einen Bezug zum ersten Teil von Kapitel 4 und da lese ich ab Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Paulus spricht hier, seid beharrlich im Gebet. Und das bringt eigentlich genau dasselbe zum Ausdruck wie bei Epaphras, nämlich er ist dran geblieben am Gebet. Und genauso sollen wir auch beten. Aber jetzt steht da noch eine wichtige Ergänzung. Paulus sagt nämlich, seid beharrlich im Gebet mit aller Danksagung. Unser Gebet soll von Dank geprägt sein, selbst unsere Bitten. Selbst wenn wir ringen im Gebet. Man kann sich jetzt fragen, warum ist das so wichtig? Warum braucht es diese Danksagung? Nun zwei Gründe. Das erste ist, wenn die Danksagung fehlt, dann ist die Gefahr groß, dass unser Gebet so zu einem Wunschkatalog für Gott wird. Gott, ich hätte gern das und das und das und das. Wenn wir danken, kann uns das davor bewahren. Das zweite, wenn wir mit Danksagung beten, dann wird uns immer wieder neu bewusst, was wir in Jesus haben. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir in Jesus gewurzelt bleiben. Wenn wir nämlich vergessen, was wir alles in Jesus haben, dann wird die Gefahr so groß, dass andere Dinge eben plötzlich so wichtig werden. Dass sie plötzlich den Platz von Jesus wegnehmen, weil wir den Eindruck haben, das gibt uns mehr als Jesus. Darum braucht es diese Danksagung. Und darum soll auch unsere Bitten immer mit Dank verbunden sein. Denn wo, wenn nicht im Gebet, können wir unsere Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck bringen für alles, was er uns gegeben hat. Und da sehen wir ein paar wichtige Punkte zum Gebet, die wir auch für uns mitnehmen können. Zuerst einmal die Frage, warum ist Gebet so wichtig? Nun, ohne Gebet können wir viele Dinge nicht leben von dem, was Paulus im Kolosserbrief schreibt. Ohne Gebet werden wir nicht in Jesus gewurzelt sein. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Da braucht es Gebet. Das bringen wir zum Ausdruck, ich möchte mit Jesus verbunden sein. Und das heißt dann auch, ohne Gebet kann keine Frucht in unserem Leben entstehen. Aber ohne Gebet wird sich auch keine Tür für das Evangelium öffnen. Ohne Gebet weiß ich nicht, was jetzt das richtige Wort ist oder wann ich es wie sagen soll. Also vieles von dem, was Paulus schreibt im Kolosserbrief, können wir gar nicht leben ohne Gebet. Natürlich kann man sich jetzt hier auch fragen, ja, kann denn Gebet nicht auch einfach zu einer Äußerlichkeit verkommen? Zu einer Art frommen Leistung? Ja, Gebet kann das. Aber darum sagt Paulus, wir sollen beten mit Danksagung. Genau das kann es verhindern, dass Gebet zu einer Äußerlichkeit wird oder eine Art fromme Leistung, wenn wir immer wieder danken. Und da merken wir natürlich auch, beim Danken geht es nicht nur darum, dass ich Danke sage, sondern es geht um die Herzenshaltung, die ich habe. Und wenn ich mit einer dankbaren Herzenshaltung bete, dann wird Gebet weder eine fromme Leistung noch zu einer Äußerlichkeit. Dann werden aber auch noch ein paar andere Dinge zum Gebet deutlich. Die Aufforderung von Paulus ist ja, haltet an, seid beharrlich. Oder wie es bei Epaphras steht, er hat gerungen im Gebet. Und da wird auch deutlich, Gebet ist etwas, da sollen wir dranbleiben. Und das macht auch Dinge über Gebet deutlich, Gebet kann anstrengend sein. Natürlich, es gibt auch die Momente, wo ich wieder merke, hey, Gebet gibt mir so viel zurück. Im Gebet werde ich beschenkt von Jesus. Da komme ich gestärkt heraus. Aber es gibt dann auch die Momente, wo ich denke, oh, jetzt habe ich überhaupt keine Lust zum Beten. Jetzt möchte ich etwas anderes tun. Da zieht es mich überhaupt nicht ins Gebet. Aber genau da sollen wir eben trotzdem beharrlich sein und immer wieder dranbleiben mit Beten, weil wir dann auch merken, hey, ja, Gebet bringt mir wirklich auch selber so viel. Dann ist Gebet auch etwas, wo wir wirklich dranbleiben sollen. Anliegen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, für die soll ich immer und immer wieder beten. Und da wird auch deutlich, unser Gebetsleben soll nicht einfach aus lauter Stoßgebeten bestehen, die haben auch ihren Platz, die sind auch gut, aber wenn es nur noch das ist, dann ist es zu wenig. Da können wir nicht dranbleiben im Gebet. Aber dann sollte ich eben auch darauf achten, dass ich nicht müde werde im Gebet. Und müde werde ich dann im Gebet, wenn ich den Eindruck habe, mein Gebet bringt gar nichts. Es bewirkt nichts. Ich bete und es kommt nichts dabei heraus. Vielleicht habe ich den Eindruck, mein Gebet ist irgendwie so leer. Und die Frage ist, was kann ich dagegen tun, dass ich eben nicht müde werde? Und auch da spielt Jesus wieder eine Schlüsselrolle. Wenn ich sehe, im Gebet geht es zuerst einmal darum, dass ich mit Jesus verbunden sein kann. Im Gebet geht es darum, dass ich Zeit mit Jesus verbringe. Dann kann das vor einem falschen Leistungsdruck bewahren. Dann kann ich auch damit umgehen, wenn eben im Gebet mal nicht so viel passiert. Weil ich merke, hey, das Entscheidende am Gebet ist nicht sozusagen das Ergebnis daraus, sondern das Entscheidende ist, dass ich mit Jesus verbunden bin. Und dann werde ich viel eher damit umgehen können, wenn ich den Eindruck habe, es ist schon so lange nichts mehr passiert für Dinge, die ich gebetet habe. Aber dann sehen wir auch, wofür wir beten können. Das sagt Paulus eben auch. Das haben wir schon gesehen. Für eine offene Tür sollen wir beten, für das Evangelium. Aber dann sollen wir auch beten, dass wir vollkommen werden, umgestaltet ins Bild von Jesus. Und dass wir eben nach Gottes Willen leben und erkennen, dass Gottes Wille gut ist. Jetzt, das tönt ziemlich einfach, dass wir für das beten. Wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, merken wir, das kann eine Herausforderung sein. Wir können uns mal überlegen, wenn wir irgendwo herausgefordert sind, wenn Probleme da sind, was ist dann unser Gebetsanliegen? Meistens ist es doch das, dass ich bete, Herr Jesus, ich bitte, dass diese Schwierigkeit vorbeigeht. Löse du dieses Problem. Ich sage nicht, dass wir nicht dafür beten sollen, das dürfen wir. Aber wenn wir das ernst nehmen, was Paulus hier schreibt, dann geht es um mehr. Dann geht es auch darum, dass ich bete, Herr Jesus, bitte brauch diese Herausforderung, diese Schwierigkeit auch, dass ich dir ähnlicher werde. Das heißt nicht, dass ich nicht auch beten soll, eben, dass sie vorbeigeht, aber das sollte auch das Ziel sein, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und ich kann auch beten und Herr Jesus, hilf mir zu erkennen, dass dein Wille gut ist, auch wenn ich ihn im Moment überhaupt nicht verstehe, wenn ich nur Fragezeichen habe zu dem, was jetzt da passiert in meinem Leben. Und ich denke, das kann uns helfen, dass wir eben auch nicht resignieren. Dass wir merken, ja, im Gebet geht es eben nicht nur darum, dass ich bete, dass alle Schwierigkeiten vorbeigehen, sondern es geht darum, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und das zusammen mit einer dankbaren Haltung, das kann uns helfen, auch in schwierigen Zeiten zu beten. Und so wünsche ich uns auch, dass wir immer wieder einfach positive Erfahrungen machen können im Gebet. Und dass wir merken, ja, im Gebet kann ich wirklich in Jesus gewurzelt und gegründet sein. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Folgende Punkte können wir mitnehmen. Zuerst haben wir einen Tychikus angeschaut, der eben zur Gemeinde ging, um sie zu trösten, zu ermahnen. Und da haben wir gesehen, er sollte das Richtige in der richtigen Situation zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art sagen. Und das ist auch für uns etwas Wichtiges, das ist nicht immer einfach herauszuspüren, da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Dann der Markus, bei ihm haben wir gesehen, es kam zur Versöhnung zwischen Paulus und ihm, obwohl es zum Bruch kam. Und wir haben gesehen, wenn wir barmherzig sind und geduldig sind mit anderen, dann können wir auch Versöhnung anstreben. Es ist klar, für Versöhnung braucht es zwei, aber wir können es anstreben. Dann sahen wir diese drei Mitarbeiter, Aristarch, Markus, Jesus, Justus. Sie waren die einzigen Juden, die Mitarbeiter von Paulus waren. Und das war auch eine Not für Paulus und darum hat er auch gesagt, betet für eine offene Tür. Und die Frage ist, ist es auch uns eine Not, wenn wir verschlossene Türen für das Evangelium wiederfinden? Und wie reagieren wir darauf? Wir haben gesehen, die richtige Reaktion ist Gebet und dass wir andere ins Boot holen, die mit uns beten. Und schließlich sahen wir Epaphras, der gerungen hat im Gebet, der beharrlich war im Gebet. Und wir haben gesehen, so sollen wir auch beten, beharrlich, wir sollen dranbleiben, immer mit einer dankbaren Haltung. Und unser Anliegen soll eben auch sein, dass wir erkennen, dass Gottes Willen gut ist und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das kann uns auch helfen, in schwierigen Zeiten zu beten oder in Momenten, wo wir den Eindruck haben, mein Gebet bringt so wenig. Und so möchte ich uns ermutigen, wirklich dran zu bleiben im Gebet und möchte jetzt auch für uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, dass du geduldig, barmherzig bist mit uns. Danke dir, dass du uns immer wieder zuwendest. Danke dir, dass wir mit dir dürfen verbunden sein, auch gerade im Gebet. Und ich bitte dich auch, dass wir wirklich dranbleiben im Gebet. Hilf du uns, dass wir da nicht nachlässig werden. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder dürfen merken, im Gebet werden wir von dir beschenkt. Herr Jesus, hilf uns einfach auch, dass wir das leben können, was wir jetzt in diesem Text gesehen haben. Gib uns Weisheit, dass wir das Richtige in der richtigen Situation auf die richtige Art und auch im richtigen Moment sagen können. Auch gerade in unserem Alltag. Bitte dich, gib uns da Weisheit, dass wir nicht in den Emotionen reagieren müssen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass es da Versöhnung gibt, dort, wo es zum Bruch gekommen ist. Und du siehst auch, was vielleicht gerade in unserem Leben oder in unserem Umfeld Beziehungen gibt, die zerbrochen sind, was Versöhnung braucht. Und ich bitte dich, dass es dort da Versöhnung gibt. Und ich bitte dich auch, hilf du uns, Versöhnung zu leben, dort, wo es nötig ist. Und Herr Jesus, du siehst auch, wo wir verschlossene Türen vortreffen für das Evangelium. Und ich bitte dich, dass du dort Türen auftust. Ich bitte dich auch gerade für die Kids, die es da in der Gemeinde gibt, ich bitte dich auch der, dass es offene Türen für das Evangelium darf geben. Und ich bitte dich, dass wir dort nicht resignieren und denken, es ist jetzt halt einfach so, sondern dass wir dranbleiben im Gebet und immer wieder ringen darum, dass du Türen auftust. Und danke dir, dass das Gebet nicht einfach etwas ist, wo wir gegen eine Mauer herreden, sondern dass es vor deinen Thron kommt. Danke dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir dürfen jetzt noch ein Lied singen, 10.000 Reasons. Und ich finde, das Lied bringt eben die Dankbarkeit auch zum Ausdruck. Es gibt so viele Gründe, wo wir Gott dafür danken können.
Die mögen, dürfen gerne.